Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundierte Einblicke, echte Fälle, wissenschaftliche Hintergründe und Gespräche mit spannenden Gästen aus Forschung, Industrie und Pferdewelt. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Für mehr Klarheit und Sicherheit zum Thema Sattel. Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um eins meiner Herzensthemen, und zwar um den Satz, da musst du drüber reiten. Sattelbedingte Probleme erkennen, verstehen und kommunizieren. Tja, dieser Satz hat mich nämlich ganz schön geprägt. Vor circa 15 Jahren habe ich den Satz gehört von einem Sattler, als ich mit meinem Pferd um Rat gefragt habe. Ich hatte das Gefühl, der neu gekaufte Maßsattel passt nicht so richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Mein Pferd zeigte Unwilligkeiten unterm Reiter, ging gegen den Schenkel, ließ sich nicht wirklich fallen, hatte Probleme mit dem Angaloppieren. Jetzt war mein junger Lusitano erst 5, kann natürlich auch ein Trainingsthema gewesen sein oder natürlich auch ein Reiterfehler. Also ich habe da viele Dinge natürlich in Betracht gezogen. Aber es konnte ja vielleicht auch der Sattel sein. Ich war mir da sehr unsicher. Meine Trainer waren sich da auch sehr unsicher. Und selbst die Osteopathen, die ich dazu gerufen hatte, damals war ich selber noch gar nicht dabei, Osteopathie und Physiotherapie zu machen, waren sich relativ sicher, dass es der Sattel war, aber auch nicht so ganz. Und es war alles so ein bisschen, mal wieder mehr Glauben als Wissen. Und so habe ich den Sattler wieder gerufen und da fiel dieser Satz. Ja, da musst du drüber reiten, der zickt nur, der veräppelt dich nur. Ja, das war für mich natürlich ein bisschen frustrierend und hat mir auch Sorge gemacht, weil ich natürlich, wenn mein Pferd wirklich Probleme und Schmerzen hat, da nicht einfach drüber reiten möchte. So kam ich selber, eigentlich sehr geprägt durch diesen Satz, dann auch immer mehr zu diesem Thema, erst privat und dann während und nach meiner Physio- und Osteopathie-Ausbildung dann eben auch zum Thema Sattel und habe mich da sehr rein gefuchst und spezialisiert. Und wenn wir uns das auch nochmal aus Studiensicht angucken, ist dieses Thema doch auch schon sehr augenöffnend und man kann es immer wieder auf diesen Satz reduzieren, da musst du drüber reiten, denn oft ist es ja so in der Praxis, so ganz sicher ist man sich nicht. Ist das Pferd jetzt wirklich einfach nur faul? Ist es vielleicht unwillig, weil es keine Lust hat? Hat es vielleicht andere Probleme? Hat es Magenschmerzen oder ein Problem an den Hufen, warum es nicht so gut im Training läuft? Oder ist es halt auch der Sattel? Und heute möchte ich mit euch diese Dinge so ein bisschen auseinanderklamüsern und sattelbedingte Probleme aufzeigen, dass man das eben von außen tatsächlich auch sehen kann, wann der Sattel das Problem darstellt, wie sich das äußert beim Pferd und was es dann eben auch für Folgeprobleme mit sich führen kann. Einsteigen möchte ich hier mit einer ganz wichtigen Studie von Dittmann et al. Aus dem Jahre 2021, also noch gar nicht so lange. Ich nenne sie immer die Schweizer Studie, denn das war eine sehr groß angelegte Studie mit fast 200 Pferden und Teilnehmern. Und was ich da total spannend fand, die haben die Teilnehmer, die mit den Pferden dort an dieser Studie teilgenommen haben, vor der Studie haben sie gefragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr das Gefühl, dass euer Sattel passt? Und 95% der Teilnehmer waren der Überzeugung, ja, mein Sattel passt eigentlich ganz gut. Im Endeffekt wurde dann in der Studie wurden die Sattel auch überprüft und verschiedene Tests und Messungen gemacht. Es stellte sich raus, 90% der Sättel, die dann eben von den Teilnehmern verwendet wurden, zeigten Probleme. Also mindestens ein Passformprobleme. Die meisten bezogen sich zum Beispiel auf eine zu enge Wirbelkanalbreite. Das Kopfeisen passte nicht richtig oder auch die Kissenfüllung war nicht ganz gleichmäßig und hat auch zu Problemen beim Pferd geführt. Und das fand ich doch ziemlich krass eigentlich, diese Erkenntnis. Im Prinzip fast jeder Teilnehmer sagte, ja, mein Sattel passt. Und im Endeffekt zeigten dann die Ergebnisse, nein, eigentlich passen nur 10% dieser Sättel. Also fast kein Sattel passt. Und da ist doch eine riesige Diskrepanz. Natürlich ist nicht jeder Pferdebesitzer ein Sattelfitter und kennt sich fantastisch aus in der Sattelpassform und sieht kleinste Unebenheiten in der Füllung. Das ist ja auch gar nicht Anspruch. Dennoch zeigten jetzt also innerhalb dieser Studie schon ein Drittel der Pferde, also 29%, fast ein Drittel der Pferde, bereits deutliches Abwehrverhalten zum Thema Sattel. Das ist, denke ich, was jeder Pferdebesitzer für sich selber auch sehen kann, wenn er so ein bisschen darauf sensibilisiert ist und eben nicht im Hinterkopf hat, ja, da musst du drüber reiten. Der macht das nur, weil er mich veräppeln will. Pferde veräppeln uns nicht, also die haben da gar nicht das Bewusstsein für, dass wenn ein Verhalten gezeigt wird, dann wird es entweder ein erlerntes Verhalten sein, dass sie gelernt haben, auf Schmerz mit bestimmten Reaktionen zu reagieren, Abwehrverhalten zum Beispiel, oder es ist tatsächlich ein akutes Abwehrverhalten, wenn der Schmerz akut da ist. Also zum Beispiel, wenn das Pferd schon, wenn der Sattel angetragen kommt, die Ohren anlegt und vielleicht anfängt rumzutänzeln, nervös wird, dann ist das sicherlich ein erlerntes Verhalten, weil es gelernt hat, der Sattel, der tut mir immer weh und ich möchte das vermeiden. Und zeigt damit eben das typische Abwehrverhalten. Aber fangen wir mal vorne an. Wir haben jetzt bei dieser Studie gesehen, fast kein Sattel passt von diesen fast 200 Pferdreiterpaaren, die da teilgenommen haben an der Studie. Also etwa 10% der Sättel waren nur passend, über 90% eben nicht. Wir können also fast in der Praxis davon ausgehen, wenn wir ein Pferdreiterpaar sehen und das Pferd zeigt Unwohlsein beim Reiten, aber vielleicht auch schon davor, könnte es recht wahrscheinlich sein, dass der Sattel das Thema ist. Aber wie erkennen wir denn nun eigentlich von außen, dass da beim Pferd was nicht stimmt? Ich habe jetzt gerade schon kurz ein paar Verhaltensweisen angesprochen, aber auch du, wenn du als Trainer, Tierarzt aber auch oder Therapeut zum Pferd kommst oder auch als Saddlefitter, das Pferd vielleicht noch gar keinen Sattel drauf hat, du das erstmal ohne Sattel siehst, kannst du eigentlich schon relativ viel zum Thema Sattelpassform erkennen am Pferd und am Pferderücken. Und ja, also wir können ja mal mit dem Offensichtlichen anfangen, was jedem ins Auge springt, wenn die Pferde äußerliche Verletzungen haben. Ne? Klassiker sind da natürlich die offenen Stellen in der Gurtlage. Ich denke, über sowas müssen wir nicht groß reden. Das ist offensichtlich ein Problem der Passform, gerade jetzt in der Gurtlage zum Thema Gurt. Da wird es auch einen eigenen Podcast noch geben und ein Webinar. Gerade bei Pferden, die einen recht eng stehenden Ellbogen haben, vielleicht sehr rumpfig sind, also wo der Ellbogen ganz nah am Rumpf getragen wird und bewegt wird, da ist dann oft auch relativ wenig Platz. Und da muss man natürlich schauen mit dem Material, was verwendet man da. Wenn ich dann einen Gurt habe, der sehr aufträgt, also relativ dick ist, dann ist da natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Pferd sich hier aufreibt. Das kann einfach zu Fellverlust führen, aber natürlich dann auch wirklich zu offenen Stellen. Das ist tatsächlich dann ein wirklich blödes Problem, weil das sehr lange dauert, bis das wieder zuwächst. Aber eben, das ist relativ offensichtlich und die meisten Pferdebesitzer sehen das ja auch und handeln entsprechend. Was man machen kann in solchen Fällen, also wenn das Pferd dann da wieder, also die Haut wieder geheilt ist, muss man erstmal einen anderen Gurt wählen. Wenn das Pferd tatsächlich diesen eng stehenden Ellbogen hat, muss man gucken, dass man einen relativ flachen Gurt sich aussucht. Schnurrengurte sind da ganz gut geeignet. Manchmal hilft Lammfell, aber manchmal eben auch nicht. Das muss man tatsächlich so ein bisschen ausprobieren. Natürlich sollte der Gurt eine anatomische Form haben, also ausgeschnitten sein und keine scharfen Kanten. Tatsächlich sieht man das immer wieder, dass Gurte auch scharfe Kanten aufweisen. An den Nähten, seien es jetzt Ledergurte, aber auch synthetische Gurte, da wo die Nähte sind, da sollte man auch wirklich mal mit der Hand drunter fahren und gucken, was fühlt denn das Pferd in dem Bereich, wo dann vielleicht auch eine aufgeschubberte Stelle ist. Besser ist natürlich Prävention. Was fühlt das Pferd, bevor das Pferd aufgeschubbert ist, ne? Dass es gar nicht erst so weit kommt. Also das ist sicherlich ein Handgriff, den wir uns alle angewöhnen müssen, wenn der Sattel dann aufliegt und angegurtet ist, mal unter den Sattelgurt von oben nach unten durchstreichen und fühlen, was das Pferd fühlt. Oft kann man da schon ja erste Anzeichen merken, ob der erstmal vom Druck, ob der Druck gleichmäßig ist, aber auch, ob hier vielleicht irgendwelche Scheuerstellen vorhanden sind. Die können auch über die Zeit entstehen. Ich habe das schon oft bei Lammfellgurten auch gesehen, die so ein bisschen ja unter Verwendung einfach abgenutzt werden. Und da, wo das Lammfell abgerieben wird, manchmal entstehen da richtig scharfe Kanten. Also da bitte immer drauf achten. Solche Dinge können einfach vermieden werden, dass die Pferde dann offen werden im Bereich der Gurtlage. Das ist was sehr Offensichtliches, ein absolutes ja, No-Go, was auch recht offensichtlich eigentlich ist, aber leider für viele erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist, wenn der Widerrist offen ist. Na, also das ist für mich das absolute rote Tuch. Wenn es soweit kommt, dann ist schon wirklich viel vorher falsch gelaufen. Aber man sieht es immer wieder, dass der Widerriss entweder obendrauf offen ist. Wir haben da extrem empfindliche Bereich, also das ist ein extrem empfindlicher Bereich beim Pferd. Wir haben da natürlich als Widerriss direkt die Dornfortsätze drüber laufen. Das ist Knochen. Und oberhalb des Knochens verläuft ja das Nackenrückenband, also oberhalb der Dornfortsätze. Und darunter im Bereich des Widerrisses haben wir auch noch einen Schleimbeutel sitzen, der natürlich sich auch entzünden kann bei Druck. Wenn der Widerriss in dem Bereich schon offen ist, dann hat er offensichtlich ein erheblicher Druck, vielleicht auch noch mit Reibung entstanden, und das ist brutal schmerzhaft fürs Pferd. Also das muss natürlich unbedingt vermieden werden. Natürlich kann ein Pferd auch am Widerriss offen sein, also eine Wunde haben, wenn die Winterdecke oder Regendecke, welche Decke auch immer, oder selbst ja, Fliegendecke, wenn sie wirklich eng anliegt, in dem oberen Bereich reibt. Das hat man gerne auch bei Pferden, die ein bisschen eine kräftigere Brust haben, wo sich das alles aufspannt und dann am Widerriss richtig fest sitzt. Da sollte man unbedingt aufpassen. Natürlich ist der Druck etwas weniger als ein Kopfeisen, was da aufliegt, wenn der Sattel hier das Problem darstellt. Dennoch hat das Pferd da einen riesigen Druck, wenn er da mal offen ist, und auch immer unbedingt die Decke im Blick haben. Es kann auch sein, dass, wenn es keine Winterdecke trägt, trotzdem da offen ist, der Wirbelkanal aber nach oben hin gut Platz hat, dass die Schabracke sich runterzieht. Also auch das können Auslöser sein für einen offenen, ja, oder aufgeriebenen Widerriss. Da sollte man unbedingt aufpassen. Also die Schabracke sollte natürlich immer eingekammert werden nach dem Satteln, aber manche Schabracken ziehen sich ja auch so runter. Das hat man gerne bei Schabracken, die vom Material her eher so ein bisschen wabbelig sind, sage ich mal. Also eine Faustformel hier ist, die Schabracke sollte, wenn wir die uns sozusagen, also blanco die Schabracke in die Hand nehmen und uns auf die Füße stellen, sollte die mehr oder weniger stehen bleiben. Also das Material sollte nicht so in sich zusammenfallen. Dann haben wir da eine ganz gute Stabilität. Man kann die Schabracke natürlich dann auch noch einschlaufen oben. Das hilft manchmal, dass sie sich nicht so runterzieht. Wenn sie sich immer und immer wieder runterzieht, eine gute Stabilität hat eigentlich und auch ein gutes Material ist, dann sollte man natürlich nochmal nach der Sattelpassform gucken. Das kann gut sein, wenn die Sättel ein bisschen zu weit sind, sich nach vorne so reinkippen und so ein bisschen nach vorne hinten schaufeln. Also man muss sich das vorstellen, wie der kippt nach vorne rein und bringt den ganzen Bereich, der unter ihm ist, also Schabracke, Pad und so weiter, schaufelt der Sattel so ein bisschen von vorne nach hinten, dann kann das auch dazu führen, dass die Schabracke sich sehr fest an den Widerriss klemmt und hier Schäden verursacht. Also immer wieder schauen, nicht nur im Stand natürlich, sondern auch in der Bewegung und auch im Laufe des Trainings oder der Bewegung, dass da auch wirklich das Material da bleibt, wo es auch hingehört und sich nicht auf den Widerriss zieht. Also wie gesagt, das ist für mich ein absolutes No-Go, wenn hier was offen ist, und das sieht man sofort. Das fühlt man aber auch schon, bevor irgendwas offen ist. Denn man kann natürlich auch die Pferde, ja, sollte man auch erstmal angreifen, bevor man sattelt, und gucken, ob hier vielleicht schon Empfindlichkeiten sind in dem Bereich. Gerade in diesem Bereich, Sattel- oder Widerrisslage, Widerrissbereich, finden wir auch ganz oft weiße Haare, gerade jetzt bei dunkleren Pferden, bei Schimmeln natürlich auch, aber ich meine natürlich die weißen Haare, die da nicht hingehören. Die sind oft im Bereich des Widerriss, können aber auch hinter der Schulter auftreten, einseitig, beidseitig, teilweise nur ein paar Stichelhaare, manchmal aber auch wirklich Handteller groß, also richtig große Bereiche von weißen Stellen. Kommt auch durchaus vor im hinteren Bereich der Sattellage. Und das ist immer dann der Fall, wenn zu viel Druck das Gewebe bzw. die Zellen im Gewebe schädigen. Zu viel Druck kann aber auch sein, zu viel Reibung. Also wir haben ja auch so Scherkräfte, die Gewebe stören oder zerstören können. Wärme wird hier gebildet. Wenn das Gewebe geschädigt wird, die meisten Zellen darin kann man so von außen ja nicht unterscheiden. Aber wenn sich weiße Haare bilden, dann sind die sogenannten Melanozyten, heißen die, geschädigt. Das sind Zellen, die sind für die Farbe in den Haaren verantwortlich. Und wenn die geschädigt werden, dann ja, bilden sich graue, bei Menschen auch, graue bzw. weiße Haare. Das Problem ist, dass die weißen Haare erst dann sichtbar werden, wenn das neue Haar wieder ausgewachsen ist. Also man muss sich das so vorstellen, Haare wachsen ja aus so Haarfollikeln, und in diesen Haarfollikeln sitzen diese Melanozyten drin, also diese Zellen, die Farbe in die Haare bringen sozusagen. Wenn diese Melanozyten in den Haarfollikeln gestört sind oder zerstört auch sind, mechanisch, dann kommt die Farbe nicht mehr in die Haare. Die Haare wachsen trotzdem aus, aber bleiben weiß. Und das sehen wir natürlich erst dann, wenn das nächste Haar wächst. Und das kann durchaus auch zeitversetzt zu dem Druck sein, der hier entstanden ist. Also es kann durchaus sein, dass das Pferd im Sommer ordentlich Druck im Bereich des Widerrisses zum Beispiel erfahren hat. Und beim nächsten Fellwechsel zeigen sich dann erst die weißen Haare. Das ist natürlich sehr ungünstig, weil das Kind ist dann schon längst im Brunnen gefallen. Und wir können nicht mehr akut helfen. Also wenn wir Glück haben, ist der Druck mittlerweile schon wieder weg. Oft bilden sich die weißen Haare auch zurück, wenn die aber wirklich dauerhaft, also irreversibel geschädigt sind, die Zellen, dann bleiben die weißen Haare. Also dann ist es auch eine Sache, die nicht mehr weggeht und definitiv auf erhöhten Druck in bestimmten Bereichen zurückzuführen ist. Da muss man natürlich so ein bisschen Detektivarbeit im Nachhinein betreiben. Was ist da vor einiger Zeit passiert? Das kann aber auch relativ akut sein. Also das gibt es auch, dass die Haare, wenn es gerade im Fellwechsel geschieht, dann relativ bald weiß nachwachsen und das sieht man dann entsprechend auch direkt und kann dann auch direkt handeln. Ja, zum Thema Fell haben wir auch ganz oft das abgeriebene Fell, ne? Vor allem im hinteren Bereich der Sattellage. Das sieht man ganz gerne im Winter, eben wenn die Pferde Winterfell haben. Das Winterfell ist etwas empfindlicher als das Sommerfell beim Pferd. Die haben ja auch unten noch dieses flaumige Fell sozusagen drunter. Die Ursache von dem, also jeder hat das bestimmt schon mal von euch gesehen, wenn im hinteren Bereich der Schabracke so ein Strich im hinteren Bereich vom Fell abgeschubbert ist, ist das relativ typisch. Das ist eben in den meisten Fällen darauf zurückzuführen, dass hier viel Reibung entsteht. Reibung entsteht hier, ich sag mal, relativ natürlicherweise. Der Sattel darf im hinteren Bereich etwas Bewegung haben, so 1-2 Zentimeter, sage ich immer. 1-2 Zentimeter nach oben, nach unten ist in Ordnung. 1-2 Zentimeter nach links und nach rechts auch, solange das symmetrisch ist. Dass die Schabracke dann diese Bewegung mitmacht, ist auch relativ normal. Wenn die Reibung aber größer wird, also der Sattel im hinteren Bereich mehr Bewegung aufweist, dann ist häufig auch die Bewegung der Schabracke so groß, dass die Reibung tatsächlich die Haare schädigt. Also da sollte man dann mal ein Auge drauf haben. Das ist was sieht man, das sieht man sofort, ohne dass das Pferd überhaupt den Sattel drauf hat, diese abgeriebenen Stellen. Da sollte bei euch sofort im Hinterkopf auftauchen, der Sattel, schaue ich mal gleich in der Bewegung, hat der vielleicht hinten ein bisschen zu viel Bewegung, also wippt der vielleicht. Ne? Nach vorne und nach hinten hat er so eine Wippbewegung, schaukelt er sich auf oder schaut auch mal das Pferd von hinten an, bewegt er sich deutlich nach links und nach rechts, vielleicht auch nur einseitig. Und wie sieht denn auch das Druck, also das Druckverhalten im hinteren Bereich aus? Hat der Reiter hier vielleicht doch ein bisschen zu viel Druck? Und gerade im Leichttraben, der Wechsel von sehr viel Druck beim Einsitzen und dann vielleicht einem instabilen Sattel beim Aufstehen, das könnte tatsächlich zu Problemen und dann auch zu abgeriebenem Fell im hinteren Bereich führen. Manche Pferde sind wirklich sehr empfindlich im Winterfell. Das kann auch auftreten, wenn der Sattel sehr gut passt, nicht zu viel Bewegung im hinteren Bereich aufweist, die Schabracke auch gut ist, also weich, hier keine Nähte aufweist und so weiter. In dem Fall empfehle ich immer ganz gerne, dass man ein Lammfell direkt auf das Pferdefell legt. Das hilft oft noch mal ganz gut. Also ein Lammfell-Pad zum Beispiel, oder es gibt ja auch Lammfell-Schabracken, die direkt das Lammfell dann auf dem Pferdefell haben. Wer nicht ganz so viel Material drunter haben möchte unter dem Sattel, es gibt mittlerweile auch Schabracken, die nur am äußeren Rand ein Lammfell haben, weil dieses Problem einfach relativ häufig auftritt. Dennoch sollte man immer im Auge haben, wie sieht es denn aus mit der Sattelpassform? Ist das das ursächliche Problem? Und das sollte man natürlich nicht ignorieren. Es kann tatsächlich dazu führen, dass es nach dem abgeriebenen Fell wirklich auch die Haut sich also Schaden nimmt. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Was sehen wir noch von außen? Ja, das sehen wir. Wir sehen oft auch trockene Spots, also so punktuelle trockene Stellen, nachdem das Pferd geritten wurde. Also wenn jetzt der Sattel aufgelegt war, das Pferd gut durchgeritten wurde, geschwitzt hat, kann es durchaus sein, dass trockene Spots im Bereich der Sattellage auftreten. Und tatsächlich gibt es da auch immer noch Diskussionen drüber. Das finde ich ganz erstaunlich. Also einige, auch Sattelhersteller, sagen, ja, das ist ganz normal, das darf auftreten, auch gerade im Bereich der Steigbügelaufhängung, wo ich dann so ein bisschen die Alarmglocken bei mir angehen. Ich denke, es ist relativ intuitiv, dass wenn ein Pferd punktuell nicht schwitzt, vielleicht auch sogar nur auf einer Seite, zum Beispiel hinter der Schulter, im Bereich des Widerrisses, dass dann da was nicht ganz in Ordnung ist. Tatsächlich tatsächlich gibt es auch eine Studie für. Von Peinen hat da schon 2010 was drüber geforscht. Und zwar hat er untersucht, ob die trockenen Stellen tatsächlich auch mit erhöhtem Satteldruck in Beziehung stehen. Ne? Und erhöhter Satteldruck, zu was führt das? Führt das vielleicht auch zu Schmerzverhalten beim Pferd? Also er wollte feststellen oder herausfinden, ob die trockenen Stellen ein Problem darstellen beim Pferd oder nicht, was ja irgendwie auch eine ganz legitime Frage ist. Wenn das noch keiner untersucht hat, ich würde jetzt intuitiv sagen, ja, da stimmt was nicht. Und tatsächlich hat das auch die Studie rausgefunden. Ich denke, die meisten von euch haben das sicherlich auch schon im Gefühl, wenn sie trockene Stellen sehen, dass da was nicht stimmt. Und zwar hat er eben drei verschiedene Pferdegruppen untersucht. Er hat gesunde Pferde gegenübergestellt, das war die Kontrollgruppe, die offensichtlich keinen Satteldruck hatten, kein Thema im Bereich des Widerriss. Also hier hat er eben palpatorisch, also gefühlt, ob das Pferd hier Probleme hat, ob hier Schwellungen sind, es warm war, ob die Pferde hier Schmerzen zeigten. Das war die Kontrollgruppe und hat dann zwei weitere Pferdegruppen gegenübergestellt. Und zwar einmal eine Pferdegruppe, die regelmäßig nach dem Reiten trockene Stellen in dem Bereich rechts und links vom Widerriss gezeigt haben. Und die dritte Pferdegruppe, die hier tatsächlich Schmerz in diesem Bereich hatte. Und dieser Schmerz wurde auch nochmal untergliedert. Aber letztendlich konnte er zeigen, dass eben ab einem bestimmten Druck, also in dem Fall waren das jetzt 15,3 Kilopascal, mittlerer Druck, also kein Maximaldruck, sondern mittlerer Druck über die ganze Reiteinheit gemittelter Wert, schon erste Anzeichen im Schritt zeigen konnten. Also ab da wurden schon die ersten trockenen Stellen bei den Pferden gesehen. Ja, 15,3 Kilopascal, das sind ca. 150 Gramm pro Quadratzentimeter. Das ist eigentlich gar nicht so viel Druck, wenn man sich das mal also überlegt, ne? Aber er kommt eben in dem Bereich, wenn er da punktuell ankommt, dann ja, kann das schon zu trockenen Stellen führen. Und wenn der Druck dann weiter erhöht wird, in der Studie waren das dann 24 Kilopascal, dann waren diese Stellen dann über die Zeit auch schmerzhaft und konnten Druckgeschwüre auslösen. Also das sind dann teilweise auch über die Zeit bleibende schmerzhafte Bereiche beim Pferd. Das Gewebe wird hier schon teilweise geschädigt. Und ja, da ist dann natürlich auch Handlungsbedarf, dass dieser Druck verringert werden muss und der Sattel eigentlich nicht mehr so benutzt werden darf, beziehungsweise angepasst werden muss. Was passiert da rein? Also ich sage jetzt mal physiologisch, der hohe Druck gerne auch eben hinter dem Widerriss, beziehungsweise rechts und links davon oder hinter der Schulter. Ja, hoher Druck führt hier natürlich zu einer reduzierten Blutzufuhr. Also so wie wenn wir uns selber mal irgendwo draufdrücken, werden wir merken, das Blut kommt da nicht mehr so gut an. Das wird abgedrückt. Es wird unterbunden und in der Haut befinden sich ja auch die Schweißdrüsen, die sind eingebettet eben in ein ganz feines Netz von Blutgefäßen, also von Blutkapillaren. Und ein zu hoher Druck führt dann eben dazu, dass das Blut dann nicht so ankommt. Es kommt also auch weniger Sauerstoff an. Es führt zu einem Sauerstoffmangel, einer Ischämie. Eine geringe Durchblutung führt zu Sauerstoffmangel im Gewebe. Und dadurch werden die Schweißdrüsen in ihrer Funktion eingeschränkt. Also die Schweißproduktion wird reduziert aufgrund von Druck. Und das sehen wir eben dann beim Pferd auch anhand der trockenen Stellen, die eben meist punktuell vorkommen. Natürlich nur, wenn das Pferd geschwitzt hat. Ne? Also wenn das Pferd jetzt nicht so stark gearbeitet würde und komplett trocken ist unterm Sattel, dann würde ich sagen, können wir das vernachlässigen. Natürlich, das ist selbsterklärend, wenn das Pferd einmal durchgeschwitzt ist und dann punktuelle trockene Spots sind, sollte das für uns auf jeden Fall ein Warnzeichen sein und das weist auf zu viel Druck hin. Vorhin habe ich kurz darauf hingewiesen, dass eben einige Hersteller auch sagen, ja, unter den Sattel, unter der Steigbügelaufhängung ist das ganz normal. Man sieht es häufig unter den Steigbügelriemen. Ich würde es so formulieren. Ob das nun gut ist, das ist komplett eine andere Frage. Das zeigt uns aber, in dem Moment ist unter den Steigbügeln und beziehungsweise unter der Steigbügelaufhängung vermehrter Druck. Und wir wollen ja gerne durch den Sattel eine gleichmäßige Druckverteilung haben. Insofern sehe ich das, also ja, was ist schon normal? Wenn man es häufig sieht, wird das dann normal? Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ich würde das auf jeden Fall nicht gutheißen, dass dann punktuell unter den Steigbügelaufhängungen ein trockener Spot entsteht, denn das ja, weist eben auf zu viel Druck hin. Leider sehen wir das ja eben auch sehr häufig bei baumlosen Sätteln, die eben den Druck nicht gleichmäßig verteilen. Trotzdem Steigbügel verwendet werden. Hier konzentriert sich natürlich dann das Reitergewicht erstens auf unsere Sitzbeinhöcker, wenn wir sitzen. Wenn wir die Steigbügel aber verwenden, vor allem dann auch beim Leichtraben, dann haben wir unser gesamtes Gewicht nur auf diesen zwei Aufhängungen. Und je nachdem, wie der Sattel oder der baumlose Sattel gestaltet ist, kann das eben sehr direkt dann beim Pferd ankommen. Und was dann erst zu den Druckstellen, also erst zu den Dry Spots, den trockenen Stellen führen kann im weiteren Verlauf, wenn der Druck nicht weggeht, beziehungsweise auch höher ist als und über eine bestimmte Schwelle hinausgeht, dem Pferd dann auch richtig Schaden zufügen. Also Druckgeschwüre, die schmerzhaft sind und im schlimmsten Fall auch bleibende Schäden verursachen. Ein weiterer offensichtlicher Hinweis auf einen unpassenden Sattel, wenn wir das Pferd jetzt nur so von außen sehen, sind natürlich die ganz berühmten Kuhlen hinter der Schulter. Und ich betone das immer so, weil auch hier gibt es sehr häufig Missverständnisse. Die meisten verbinden die Kuhlen hinter den Schultern, also diese Löcher, die manche Pferde hinter den Schultern haben, mit dem Sattel. Das ist an sich jetzt erstmal ganz gut, dass man den Sattel mal als ersten in Verdacht hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, fast alle Sättel, also 90% der Sättel, passen nicht. Um das jetzt mal überspitzt zu sagen, ja, das hat jetzt eine Studie gesagt. Andere Studie zeigten Werte von 74% der Studienteilnehmer, bei denen die Sättel nicht passen. Also ist doch ein relativ hoher Prozentsatz an Sätteln passt nicht. Auch in der Praxis, ich sehe das ja selber immer wieder, wenn ich zu Sattelanalysen komme, dass die Sättel nicht passen. Natürlich komme ich zu denen, die dann auch schon das Gefühl haben, dass er nicht passt. Das ist vielleicht ein bisschen... ein bisschen verändert das Bild. Aber diese Kuhlen hinter der Schulter sind natürlich oft so ein Marker dafür, dass der Sattel nicht passt. Es ist aber nicht immer nur der Sattel schuld, wenn Pferde Kuhlen haben. Das möchte ich hier auch betonen, weil bei den meisten kommt wahrscheinlich assoziativ der Begriff Trapezmuskel in den Kopf, wenn man an die Kuhlen hinter der Schulter denkt. Und Trapezmuskel, da darf kein Druck sein. Und der Sattel macht hier Druck und deswegen gibt es hier Kuhlen. Also ich pflück das in meinen Webinaren immer sehr ausführlich auseinander, was denn das jetzt ist mit diesen Kuhlen und mit diesem Trapezmuskel und was da noch dazu führt, dass Pferde Kuhlen hinter der Schulter haben, weil das natürlich auch so ein bisschen einfach so ein offensichtliches Signal ist beim Pferd, wenn da die Kuhlen sind. Es ist ja oft auch einfach dann zu sagen, ja, der Sattel ist der einzig Schuldige. Das ist leider nicht ganz so einfach. Da spielt sehr viel mit rein. Hier in Kürze möchte ich kurz darauf hinweisen, dass natürlich das Pferd auch Kuhlen entwickeln kann. Ja, ganz einfach, wenn es weniger Muskulatur generell hat, weil es alt ist, weil es krank ist, weil es vielleicht unterernährt ist, weil es einfach zu dünn ist, weil der Trainingszustand nicht gut ist, weil es Stress hat, weil es schlecht geritten wird, weil es sehr vorhandlastig läuft und weil es in der Trageschwäche steckt oder in der Trageerschöpfung. Und eben diese Trageschwäche, die kann eben sehr aus vielen Ursachen bestehen, eben aber auch, weil der Sattel im vorderen Bereich drückt. Und da kommen wir wieder zu dem erhöhten Druck und der mangelnden Durchblutung, die ich gerade oder vorher schon angesprochen habe. Natürlich, wenn ein Muskel auf Dauer abgedrückt wird oder gedrückt wird und die Blutzufuhr auf Dauer reduziert wird, dann wird der Muskel in diesem Bereich minder versorgt, eben weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe kommen zu dem Muskel und der, man sagt atrophiert, aus dem Griechischen atrophos, also ist eine Nichternährung sozusagen, wird minder ernährt und verkümmert. Also der Muskel wird kleiner. Tatsächlich verschwinden die Muskelzellen nicht, zum Glück. Ne? Also man kann die auch wieder aufbauen. Die werden vom Umfang her kleiner. Also das Volumen verringert sich, aber die Anzahl der Muskelzellen wird nicht geringer. Es sei denn, die werden dermaßen geschädigt, dass sie irreversibel kaputt gehen. Das ist bei den typischen Kuhlen, die wir so sehen, aber ja normalerweise nicht der Fall. Da müsste schon wirklich richtig viel kaputt gehen, dass das nicht mehr aufbaubar ist. Es ist aber so, also das Erste, was wir ja haben in den Muskelschichten, wir haben ja als allererstes mal die Hautmuskelschicht beim Pferd von der Dicke her vernachlässigbar. Das Erste, was wir im Bereich hinterm Widerrist und hinter der Schulter haben, ist tatsächlich dann also in der dreidimensionalen Dicke sozusagen von außen nach innen gesehen, Hautmuskel, dann kommt tatsächlich der Trapezmuskel. Und die Therapeuten unter euch, aber sicherlich auch die Trainer und Tierärzte sowieso und Zettelfitter, haben alle schon mal einen Trapezmuskel gesehen, zumindest auf dem Bild, wie der aussieht. Ne? Also wir haben im Prinzip die Verbindung von der Schulterblattgräte Richtung Nackenband, von der Schulterblattgräte Richtung Rückenband, also so ein Dreieck auf jeder Seite. Und wenn wir uns das von oben angucken, sieht das ja aus wie ein Trapez, deswegen heißt dieser Muskel so. Der ist eigentlich ein riesengroßer Muskel in der Fläche, in der Dicke ist er aber nur maximal 2 Zentimeter dünn. Das ist ein ganz dünner, ja, lappiger Muskel sozusagen. Und wenn der atrophiert durch zu viel Druck, dann ist das fast ein wenig vernachlässigbar von außen. Dann sehen wir da nicht unbedingt diese tiefen Kuhlen, die wir beim Pferd normalerweise sehen. wenn jetzt nur dieser Trapezmuskel betroffen wäre. Deswegen muss da definitiv noch mehr passieren. Und natürlich haben wir ja dreidimensional in der Tiefe unterhalb vom Trapezmuskel noch mehr Muskeln liegen, die gerade im Bereich des Kopfeisens dann eben auch liegen. Da haben wir ja den Longissimus, den Spinalis, Teile vom Latissimus. Also da sind einige Muskeln, die natürlich in der Tiefe dreidimensional genauso atrophieren können, also verkümmern können, kleiner werden können. Aber was ja eigentlich viel wichtiger ist, die Pferde haben ja kein Schlüsselbein. Ne? Das heißt, wir haben eine Aufhängung des Rumpfes zwischen den Vorderbeinen durch Weichgewebe, also durch Muskeln, Sehnenbänder, Faszien, aber nicht Knöchern. Also das Schlüsselbein fehlt oder gibt es nicht. Noch rudimentär. Das bedeutet, wir haben in dem Bereich eine ganz flexible Aufhängung des Rumpfes zwischen den Vorderbeinen. Das ist ja essentiell fürs Pferd, denn dadurch hat das Pferd eine sehr gute Stoßdämpferfunktion in dem Bereich und kann Stöße durch das Gangverhalten im Galopp zum Beispiel oder aber auch nach dem Sprung optimal abfedern, wenn dieser Stoßdämpfer gut funktioniert. Wenn das Pferd jetzt aber hinter dem Widerriss Druck abbekommt, also hinter der Schulter, weil das Kopfeisen hier vielleicht zu eng eingestellt ist und drückt oder weil das Kopfeisen zu weit eingestellt ist und der Sattel nach vorne kippt und auch wieder punktuell drückt, dann weichen Pferde üblicherweise dem Druck aus. Also es drückt sich so ein bisschen in die muskuläre Aufhängung hier nach unten rein und der ganze Brustkorb sackt ein Stückchen nach unten ab und das verschärft auch nochmal die Kohlen. Also Pferde, die so dastehen, das könnt ihr ja selber mal ausprobieren, könnt ihr im Bereich der Brust ein bisschen stimulieren und aufwölben. Und dann seht ihr natürlich auch schon, wie der Bereich, wo die Kuhlen normalerweise sind, sich aufwölbt und der ganze Rumpf angehoben wird und die Kuhlen auch wieder zumindest optisch verschwinden. Also was ich damit sagen will, diese Kuhlen, ja, die können sattelbedingt sein. Es muss aber nicht durch den Sattel bedingt sein. Und es ist auch nicht nur der Trapezmuskel hier der Bösewicht. Es hat eine ganz mannigfaltige Ursachenkette eigentlich, warum hier Kuhlen entstehen, warum das so aussieht bei Pferden, wenn die Kuhlen haben. Wenn der Sattel eben die Ursache ist, eine Muskelatrophie, aber nicht nur des Trapezmuskels, sondern auch der darunterliegenden Strukturen und sicherlich auch einem in der Folge des zu hohen Drucks einer Absenkung des Brustkorbs. Wir nennen das ja jetzt neudeutsch eben Trageschwäche oder Trageerschöpfung, wenn die Pferde nicht mehr in der Lage sind, sich gesund erhaltend zu tragen und den Stoßdämpfer, Rumpftrageapparat gut und physiologisch stehen zu haben, dann verschärfen sich eben auch die Kuhlen. Jetzt gibt es aber natürlich, das waren jetzt sehr äußerliche Merkmale, jetzt gibt es aber natürlich auch noch viele weitere Merkmale, Symptome beim Pferd, die das Pferd kann sich ausdrücken, wenn der Sattel nicht passt. Wenn es zu Schmerzen führt oder das Pferd auch tatsächlich Rückenschmerzen hat aufgrund des Sattels. Und auch da gibt es relativ viele Studien zu, dass eben das Pferd ein verändertes Gangverhalten zum Beispiel zeigt, wenn der Sattel nicht passt. PM hat das 2004 mal veröffentlicht. Aber wie können wir als Pferdeprofis, als Sattelexperten das denn vielleicht vorab auch schon sehen? Also als erstes würde ich immer empfehlen, bevor der Sattel aufgelegt wird, das Pferd anzufassen. Gerade auch als Therapeuten, ihr fasst die Pferde ja sowieso an, aber auch als Saddlefitter, fasst das Pferd an, bevor ihr den Sattel auflegt, da könnt ihr schon unheimlich viel ablesen. Vorhin habe ich sehr lange über den Widerriss, den Bereich des Widerrisses gesprochen. Hier fühlt man natürlich dann erste Verspannungen, Unwohlsein. Das Pferd hat manchmal dann so ein, wie so ein Muskelzucken, so wie wenn es eine Fliege wegzucken will in diesem Bereich, wenn wir dran gehen. Widerrissbereich, hinter der Schulter der Bereich, aber auch das ganze Schulterblatt mal abfahren, vor allem im kaudalen Bereich, also im hinteren Bereich des Schulterblatts, die kaudale Kante sozusagen vom Schulterblatt, da haben wir sehr häufig Verspannungen. Das kann man tatsächlich übergreifen, fühlen, ertasten. Und natürlich darauf achten, ob die Bereiche geschwollen sind, warm oder eben besonders schmerzhaft. Das Pferd uns das durch sein Verhalten zeigt, indem es nach hinten guckt und vielleicht auch versucht, uns zu beißen oder anderes Abwehrverhalten weggehen, ne? Ausweichen zeigt. Unter dem Sattel sind solche Probleme oder solche schmerzhaften Bereiche dann oft zu sehen, in denen das Pferd klamme Bewegungen zeigt, ne? Gerade im Bereich der Vorhand, das stolpert sehr häufig, zeigt Taktfehler, Anlehnungsprobleme, auch ganz häufig sattelbedingt. Es kann einfach sich nicht fallen lassen. Im vorderen Bereich, aber auch im hinteren Bereich, also wenn das Pferd nicht gut untertritt, den Rücken nicht gut aufwölben kann. Die Pferde stampfen meistens so stumpf in den Boden rein, vorne. Es kann auch zu Zügellahmheit führen, auch gerade auf einer Hand. Kann das Pferd Lahmheiten zeigen, was es vielleicht an der Longe oder ohne Reiter nicht zeigt. Also da auch immer den Vergleich mit und ohne Sattel durchführen. Eben gerade in den Wendungen gibt es dann häufig Probleme. Und die Ursachen liegen auf der Hand, wenn das Pferd im vorderen Bereich viel Druck hat, eben verursacht zum Beispiel durch ein Kopfeisen, was hier zu eng eingestellt ist, oder wenn der Sattel hier nach vorne reinkippt und zu viel Druck im vorderen Bereich macht. Dann zeigt das Pferd gerne eben gerade auch im Vorhandbereich deutliche Probleme. Es ist nicht immer nur ein enges Kopfeisen von der Winklung her. Es kann auch sein, dass das Kopfeisen einfach von der Form her zu eng ist. Also auch darauf achten. Es gibt ja Kopfeisen, die sind eher U-förmig geformt, also haben im oberen Bereich eine relativ weite Breite. Und dann gibt es Kopfeisen, die eher V-förmig geformt sind. Da sollte man unbedingt, wenn der Sattel normal aufliegt, aber dann auch in der Bewegung darauf achten, dass genug Platz zwischen Widerrist und Sattel ist, und zwar nicht nur nach oben. Da empfehle ich ohne Reiter drauf 4 Finger nach oben, mit Reiter drauf mindestens 3 Finger nach oben. Aber nicht nur nach oben sollte genug Platz sein, sondern auch links und rechts vom Widerrist. Das ist so wichtig und das sehe ich immer, immer wieder, dass der Widerrist so wirklich förmlich gekniffen wird. Das ist wirklich richtig schädlich und kann zu großen Problemen führen. Das muss aber auch nicht immer nur das Kopfeisen sein, was in dem Bereich drückt. Das können auch die Sattelkissen sein, die vertikalen Kissen oder aber auch die horizontalen Kissen beim Sattel, wenn die zu eng stehen zum Beispiel oder auch zu hoch gezogen sind und dem Widerrist nicht genug Platz geben. Und natürlich kann das auch am Material unterm Sattel liegen, also an welches Pad man untergelegt hat, wenn ein Pad drunter liegt, ob hier zu viel Druck entsteht oder nicht. Die Pads, das ist wirklich nochmal ein eigenes Thema, da kann ich stundenlang drüber reden. Das wird auch nochmal einen eigenen Podcast darüber geben, denn da kann es auch oft zu Problemen führen, nur aufgrund des Padmaterials und der Form. Wenn ihr den Rücken abstreicht vorne, schaut unbedingt nicht nur vorne, sondern auch im hinteren Bereich der Sattellage. Vor allem der Übergang vom Longissimus zur Glutealmuskulatur, also vom längsten Rückenmuskel zur Gruppenmuskulatur im Bereich der Lendenwirbelsäule. Hier auf Gewebsveränderungen achten. Mal fühlen, wie fühlt sich das Gewebe an? Wird das ein bisschen härter, ein bisschen dichter? Zeigt das Pferd hier vielleicht Unwohlsein? Das kann man dann auch erfragen beim Kunden, ob es vielleicht beim Putzen immer wieder Themen gibt, dass das Pferd sich ungern putzen lässt, vor allem da hinten in dem Bereich, ob es anfängt rumzutrippeln, wegzugehen, auszuweichen oder vielleicht auch zu schnappen. Das ist natürlich dann schon ein sehr deutliches Abwehrverhalten. So Aussagen wie, ja, der mag putzen nicht oder das hat er halt schon immer gemacht, das würde ich jetzt mal nicht gelten lassen. Es kann natürlich schon sein, dass sich das Pferd Dinge angewöhnt, aber es hat ja eine Ursache. Im hinteren Bereich können Verspannungen vorliegen, selbst wenn der Sattel hier nicht liegt. Und das liegt daran, dass in diesem Bereich, also im Lendenwirbel Bereich, Übergang Longissimus zur Glutealmuskulatur, die Muskeln hier so quasi ja, verwachsen sind miteinander, gemeinsam eine Einheit bilden und Pferde hier sehr oft empfindlich reagieren. Darüber haben wir noch die thorakolumbale Faszien. Wenn diese sehr spannig ist, sehr fest ist aufgrund von vielleicht einem unpassenden Sattel, dann zeigen Pferde gerade im Bereich Lendenwirbelsäule Auffälligkeiten. Das haben oft auch Pferde, die vielleicht auch schon eine etwas prädestinierte Oberlinie dafür haben. Pferde, die nach hinten ansteigen, also nach hinten Richtung Gruppe. Entweder weil sie überbaut sind oder aber auch weil sie funktional ansteigen hinten, also wenn sie vorne etwas tiefer stehen, eben durch eventuell einem schwachen Trageapparat, einem schwachen Rumpftrageapparat, dann können wir da hinten auch eine ansteigende Oberlinie haben und da zeigen die Pferde dann besonders gerne Verspannungen in dem Bereich. Wenn dann noch der Sattel unpassend eingestellt ist, also der muss gar nicht unbedingt zu lang sein und da hinten direkt drücken, es kann auch sein, dass er im hinteren Bereich der Sattellage Druck ausübt, also insbesondere auf den Longissimus, Musculus Longissimus, dann zeigen die Pferde hier gerne die ersten Symptome im Übergang Longissimus zur Glutealmuskulatur, also im LWS-Bereich. Das können wir schon von außen sehen. Die Auswirkungen beim Reiten sind, das Pferd wölbt sich ungern auf. Und das ist ja, ich sag mal, Voraussetzung für ganz viele Lektionen. Sei es jetzt beim Angaloppieren, das ist natürlich ein deutliches Aufwölben wird da verlangt vom Pferd, aber natürlich auch in den Seitengängen, beim Wenden, beim Biegen. Das Pferd hat Probleme, sich fallen zu lassen, wird wahrscheinlich eher den Rücken wegdrücken. Ja, das sind so ganz typische Anzeichen dafür, dass der Sattel im hinteren Bereich zu viel Druck macht. Das Pferd wird Schwierigkeiten haben, den Rücken generell ja, loszulassen und Schwung zu entwickeln. Verhalten vor dem Reiten haben wir schon angesprochen. Wenn das Pferd Anspannung zeigt, natürlich ganz deutliche Anzeichen sind auch Ohren anlegen zum Beispiel, sich zum Sattel wenden, die Nüstern so ein bisschen kräuseln. Man sieht, dass viele Pferde spannen auch richtig den Mund an, fangen vielleicht das Knirschen an. Also viele knirschen ja unterm Sattel auch schon, aber eben auch schon davor. Deutlichere Zeichen, und ich glaube, das ist was dann auch niemand mehr ignorieren kann und nur abtun kann, der zickt nur, schnappen oder drohen mit der Hinterhand. Also da zeigt uns das Pferd dann wirklich ganz offensichtlich, hier stimmt was nicht und da sollten wir dann auch mal was tun. Ne? Also bitte schon vorher und am besten auch schon präventiv, dass es gar nicht erst zu Problemen kommt. Aber manchmal übersieht man ja auch was und dann sollte man spätestens bei solchen Anzeigen hellhörig werden. Diese Anzeichen können natürlich sehr eindeutig sein, wie das Schnappen oder das Treten, können aber auch deutlich subtiler sein. Und da hat sich auch eine Wissenschaftlerin, die Dr. Sue Dyson, mit beschäftigt, mit ihrem Schmerzethogramm, also einem für das Pferd bestimmten Schmerzkatalog. Und das ist noch gar nicht so alt, das ist aus dem Jahr 22, das Ridden Horse Pain Ethogram. Und ich finde den Übersichtsartikel, den sie geschrieben hat, in 22 sehr schön. Er ist sehr strukturiert aufgebaut und die Verhaltensweisen, die eben in diesem Schmerzkatalog gelistet sind, sind da auch sehr schön illustriert. Also das kann man sich auch mal gut angucken. Ich werde den Link auch hier drunter setzen. Das ist frei verfügbar, zumindest zum Lesen. Denn sie hat im Prinzip genau diese Frage behandelt: Zickt das Pferd nur? Ist der unwillig, weil er da keine Lust drauf hat? Oder sind es wirklich echte Schmerzanzeichen, die das Pferd zeigt? Und wie gesagt, da hat sie einen Verhaltenskatalog erstellt mit 24 Verhaltensweisen, die streng definiert sind. Und die meisten dieser Verhaltensweisen werden 10-mal mehr bei Pferden beobachtet, die einen Schmerz im Bewegungsapparat zeigen. Im Vergleich zu Pferden, die eben keinen Schmerz im Bewegungsapparat, also nicht lahmenden Pferden zum Beispiel, zeigen. In Studien wird dann dieser Katalog dann auch genutzt, um herauszufinden, ob die Pferde Schmerz zeigen, also ob das wirklich ein echter Schmerz ist oder nicht, weil zum Beispiel der Sattel nicht passt. Hier nimmt man dann an, wenn jetzt mehr als 8 von diesen 24 Verhaltensweisen das Pferd innerhalb jetzt der beobachteten Zeit, sei es jetzt eine Reiteinheit, gezeigt werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass jetzt, wenn der Sattel und die Sattelpassform überprüft wird, dass tatsächlich der Sattel der Schmerzauslöser ist. Also ein paar Beispiele aus diesem Schmerzkatalog sind zum Beispiel, wenn das Pferd unregelmäßig mit dem Kopf auf- und abwärtsbewegungen macht, ne? Also nicht im Takt des Trabes, immer wieder Kopf hoch, Kopf runter, Ohren anlegen. Ich denke, das ist jedem klar, wenn ein Pferd die Ohren anlegt, und zwar nicht nur, weil es hinten was hört, sondern weil die wirklich flach angelegt werden, über 5 Sekunden, ein Ohr oder beide. Das Maul öffnen und schließen, wenn sich dabei die Zähne nicht mehr berühren. Wenn das über 10 Sekunden erfolgt, ist das auch schon ein Zeichen für Schmerz. Schweifschlagen, ja, wenn der Gang sehr langsam wird oder auch passartig, der spontane Wechsel von Gangarten, also wenn das Pferd jetzt nicht auf Hilfen, sondern von sich aus die Gangarten wechselt, oder auch stolpern und offensichtliche Zeichen steigen und buckeln. Also das war jetzt noch eine kleine Auswahl von diesen Verhaltensweisen. Wie gesagt, ist dieser Katalog, sind das 24 Stück. Und wenn mehr als eine, je nach Studie auch per Definition zum Beispiel, wenn 8 dieser Verhaltensweisen auftreten, dann kann man schon sehr davon ausgehen, dass das Verhalten schmerzbedingt ist. Auf eine Ursache oder auf einen Initiator hinaus, wie zum Beispiel einem unpassenden Sattel, je nachdem, was untersucht wird. Genau, also zusammenfassend können wir sicherlich sagen, dass ihr als Pferdeprofis den Sattel auf jeden Fall mal im Verdacht haben dürft. Also, der Sattel ist sehr, sehr häufig das Problem, tatsächlich, das haben Studien gezeigt. Pferde zicken nicht einfach, und das Drüberreiten, das sollten wir mal lieber lassen, weil die Pferde uns das eigentlich schon sehr, sehr deutlich zeigen, das, was nicht stimmt. Wenn im Endeffekt der Sattel dann nicht das Problem war, ja, dann haben wir ja eigentlich Glück gehabt. dann müssen wir natürlich schauen, woran es liegt. Aber zumindest hat das Pferd zumindest schon mal keinen Schmerz und keinen Schaden durch den Sattel erlitten. Danach geht natürlich die Suche weiter. Warum zeigt es Schmerzverhalten? Warum zeigt es Abwehrverhalten? Aber da können natürlich auch noch weitere Ursachen eine Rolle spielen. Wichtig ist aber in jedem Fall erstmal die offensichtlichen Probleme auszuschließen. Und da eben der Sattel sehr, sehr häufig die Ursache darstellt, liegt es fast auf der Hand, diesen als ersten zu prüfen. Wichtig ist also, wenn ihr beim Pferd seid, ganz routinemäßig schon bevor der Sattel und der Sattel aufgelegt wird und der Reiter aufsteigt, das Pferd anzufassen, die verschiedenen Stellen euch anzufassen, Sattellage, Gurtlage auch, offensichtliche Abreibungen oder auch Verletzungen euch anzuschauen, zu fragen, so Dinge wie, das hat er schon immer gemacht, ich kenne den nicht anders, der lässt sich nicht gern putzen, der ist so sensibel. Das würde ich unbedingt als wichtige Notiz aufnehmen und in der Anamnese mit aufgreifen. Wenn der Sattel dann aufliegt, ganz, ganz wichtig, also für mich einfach ein No-Go, der darf niemals am Widerrist aufliegen. Das ist ein Griff, den muss jeder verinnerlichen. Wenn der Sattel aufliegt, wenn der Sattel angegurtet ist und wenn der Reiter drauf sitzt, Widerristfreiheit nach oben prüfen. Hier sollten mit Reiter 3 Finger mindestens frei sein, nach oben und zur Seite. Da dürfen etwas weniger sein, aber der Widerrist darf nicht gekniffen werden. Das ist ganz wichtig. Ich laufe auch immer mit. Wenn der Reiter oben drauf sitzt und greift nochmal im Bereich hinter der Schulter rein, also ich laufe rückwärts sozusagen neben dem Pferd und greife unter das Kopfeisen und fühle mal, wie die Schulter hier eine Beweglichkeit hat, wie viel Druck hier ankommt. Kleiner Tipp, wenn der Reiter drauf sitzt, nicht im Stand unter das Kopfeisen greifen, denn hier ist sehr viel Druck in dem Moment da und man könnte meinen, dass der Sattel in dem Bereich dann zu viel Druck aufweist. Das ist kein sinnvoller Handgriff, das Ganze im Stand zu machen. Ihr müsst das in der Bewegung machen. Macht das bei vielen Sätteln, damit ihr fühlt, wie viel ist viel Druck, wie viel ist wenig Druck. Wenn eure Hand kaum reinkommt und total abgedrückt wird, dann ist es offensichtlich zu viel. Aber da kriegt man relativ bald auch ein Gefühl dafür, wie viel Druck hier ankommen darf, ohne dass das Pferd auch irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten oder Abwehrverhalten zeigt. Fragt unbedingt nach, wann der Sattel das letzte Mal kontrolliert wurde. Das ist natürlich nie ein Garant dafür, dass er dann auch gut angepasst wurde. Das weiß ich, aber es ist immer noch die Chance ganz gut, dass da eben auch eine gute Sattelkontrolle gemacht wurde und entsprechend auch eine Anpassung. Ich empfehle alle 6 Monate zumindest eine Nachkontrolle, dann eben gegebenenfalls auch eine Anpassung aufgrund der körperlichen Veränderung, die natürlich eine direkte Auswirkung auf die Sattelpassform haben. Das Pferd verändert sich über 6 Monate, aber auch die Kissen verändern sich zum Beispiel. Die setzen sich mit der Zeit teilweise eben auch nicht gleichmäßig. Da sollte man unbedingt drauf aufpassen. Ja, und ein unpassender Sattel, ja, kann einfach so viel kaputt machen. Deswegen lieber in die Prävention investieren als dann in die Nachsorge, denn das ist meistens ja viel teurer, wenn das Pferd dann mal wirklich Probleme schon auch zeigt oder auch Verhaltensweisen sich angeeignet hat, die auch schon manifestiert sind. Manchmal kriegt man Dinge auch nicht mehr raus aus dem Pferd, zumindest nicht leicht, sagen wir mal. Und ja, mein Tipp ist auch immer wieder, sprecht auch mit Kollegen, die um das Pferd gesammelt sind sozusagen. Wenn ihr Therapeuten seid, sprecht die Tierärzte an, sprecht euch mit den Sattelfittern ab, damit man auch ein ganzheitliches Bild bekommt. Ich kann nur dazu empfehlen, auch mal zum Hörer zu greifen, selbst wenn ihr den Tierarzt oder auch den Therapeuten nicht kennt, ruft die an. Die meisten sind wirklich sehr dankbar, wenn man sich mit einem Pferd auch intensiv auseinandersetzt und da mehr wissen will, damit dann im Endeffekt auch tatsächlich ja, das Pferd davon auch einen Nutzen hat, ne? Der Austausch ist da ganz wichtig, wie ich finde. Ich bin da total offen für und würde mich natürlich auch immer freuen, wenn mich jemand anspricht in der Praxis oder auch ein Pferd gemeinsam in einem gemeinsamen Termin vielleicht mal angucken will. Ich habe das sehr häufig, dass dann auch der Trainer dabei sein will. Das finde ich super, weil der natürlich also als Trainer nochmal ganz anders aufs Pferd und auch auf den Reiter schaut, als ich jetzt als Saddlefitter oder als Therapeut. Wenn der Tierarzt auch noch dazu kommt, also das ist natürlich eine Win-Win-Situation, muss man natürlich immer gucken, ob das der Besitzer dann auch mitmacht. Aber das wäre natürlich das Optimum. Jetzt haben wir wirklich viele Dinge angesprochen. Bei ganz vielen Sachen kann ich immer nur im Podcast an der Oberfläche kratzen. Natürlich biete ich auch tiefere Kurse an in Form meiner Webinare oder der Hands-on-Kurse, also der Workshops. Schaut gerne mal in meine Reihen rein. Das habe ich alles auf meiner Website verlinkt. Den Link sende ich euch unten in die Shownotes auch. Wenn du Fragen, Anmerkungen hast, schreib das in die Kommentare. Auf Insta bin ich unter dr.maren.boleber erreichbar. Ich freue mich immer total über Austausch. Und ja, ich denke, wir können einfach alle voneinander lernen. Und jetzt, wie immer, wünsche ich dir viel Freude im und am Sattel. Bis zum nächsten Mal.